Wir leiten jetzt das erste Panel dieses heutigen Nachmittags ein. Ausgangspunkt und Grundintention der Empfehlung der Schulkommission. Zu Ihnen werden zwei Mitglieder der Schulkommission sprechen. Zunächst bitte ich Heinz-Elmar Tennort, Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität, zu uns. Ich verkneife mir seine imposante akademische Biografie hier näher vorzutragen. Jedenfalls Mitglied zahlreicher Gremien und Beratungseinrichtungen und eben zu unserem großen Glück auch Mitglied der Schulkommission. Bitte, Herr Tennort.
Vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Poltermann. Meine Damen und Herren, Sie haben gehört, wir wollen, Gola Kuhn und ich, die Grundsätze vorstellen und den Hintergrundannahmen, mit denen wir gearbeitet haben. Das Thema der Empfehlung, das die Schulkommission der Böll-Stiftung behandelt hat, ist relativ einfach zu bezeichnen. Herr Özdemir hat es benannt mit dem Namen, den wir aus PISA heraus kennen, Risikogruppen. Ich lege Wert auf eine kleine Unterscheidung. Unser Thema war vielleicht identisch mit der PISA-Gruppe und den dort als Risikogruppen bezeichneten Adressaten. Aber wir wollen doch deutlich unterscheiden, dass wir nicht in der Gruppe der Heranwachsenden eine Gruppe sehen, die ein Risiko darstellt, sondern dass das eine Gruppe von Jugendlichen ist, die unter Bedingungen des Risikos aufwächst. In einer Situation, wie das Risiken an sich haben, in der die Gefahren zwar vielleicht benennbar sind, aber unbekannt zahlreich und individuell nicht mehr beherrschbar. Wesentliche Merkmale dieser Risikolage, in der die Jugendlichen aufwachsen, über die wir gearbeitet und geschrieben und für die wir Empfehlungen entwickelt haben, sind auch schon hier einfach bezeichnet worden. Ich will das nur noch kurz in Erinnerung rufen. Armut und Arbeitslosigkeit, Migration, Misserfolg in Bildungsprozessen, meist schon in der zweiten Generation in einer Familie, Arbeitslosigkeit und fehlende Abschlüsse bei den Eltern, Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht und ein Wertehorizont, bei dem eher Fatalismus die Wahrnehmung der zukünftigen Handlungsmöglichkeiten bestimmt als Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit. Das sind die Risiken, von denen man hört, auch wenn man gelegentlich hört, dass es das gar nicht mehr gibt. Etwas kurz gefasst reden wir über Lebens- und Bildungsprobleme von Unterschichten. Wir beobachten den Bildungskeller und wir ignorieren ihn nicht länger. Wir schauen auf diejenigen, die in der Bildungsexpansion die Verlierer geworden und geblieben sind. Sie haben schon gehört, das ist 20% der Alterskohorte. Diese Alterskohorte, die davon betroffen ist, ist relativ stabil. Die ersten präzisen Nachrichten, die wir bei PISA bekommen haben, datieren von 1999, 2000. Die Gruppe hat sich kaum verkleinert. Wenn mir eine Bemerkung als Bildungshistoriker erlaubt ist, der einzige historische Ausflug heute Nachmittag. Nach den Daten, die wir für das 20. Jahrhundert haben, ist die Gruppe relativ stabil für das ganze 20. Jahrhundert. Der historisch neue Wandel, auf den wir treffen, besteht nur darin, dass für diese Gruppen ein Arbeitsmarkt nicht mehr existiert, wie er das 20. Jahrhundert hindurch da war, sodass die soziale Problematik sehr viel größer geworden ist, als sie vielleicht in den guten Jahren der Weimarer Republik war. Insofern müssen wir uns mit einem stabilen Problem unseres Bildungssystems vertraut machen. Und der Begriff dafür, den Herr Özdemir, wie ich finde, zu Recht eingeführt und benutzt hat, ist ganz einfach Bildungsarmut. Ich will den Begriff ein wenig zerlegen, weil wir ihn auch zerlegt haben in der Schulkommission. Die erste Dimension ist Kompetenzarmut. Diese 20% sind Jugendliche, die sich in ihrer Leistungsfähigkeit, das ist ja der PISA-Messzeitpunkt mit 15 Jahren, in den Kernkompetenzen Lesen, Mathematik, Naturwissenschaften, auf der PISA-Stufe 1 und darunter befinden. Das im bundesdeutschen Durchschnitt. Wenn man das länderspezifisch ansieht und Schulart und Schulform spezifisch ansieht, sehen die Zahlen noch so dramatisch aus, wie sie wirklich sind und die der Durchschnittswert versteckt. In Berlin sind das 70% aller Hauptschüler. In Hamburg sind das 75% aller Hauptschüler. Aber noch in Bayern ist das ein Drittel der Hauptschüler. Und das ist ein Drittel der Population in Bayern, die Hauptschulen besucht. Aber man findet zu einem Drittel diese Gruppe auch an Hamburger Gesamtschulen. Und man findet sie zu einem Drittel an Brandenburger Gesamtschulen. Und man findet sie zu einem Viertel unter den Realschülern in Berlin. Also das sind keine Werte, die Sie einer Schulform allein zurechnen dürfen, sondern Sie finden das als ein Systemproblem unserer Schulen, was man Kompetenzarmut nennen könnte. Was bedeutet PISA-Stufe 1 und darunter? Die PISA-Skala hat 5 Werte, 1 ist die tiefste. Wenn Sie die Gruppe zusammenziehen, eins und darunter, kann Sie sie ungefähr halbieren und darunter. Und darunter heißt für mich etwas salopp gesagt, das ist gar nicht mehr messbar als Schulleistungseffekt in den Erwartungen, die man mit der PISA-Skala definiert hat. Denkt man das schulbiografisch, dann sind diese Jugendlichen am Ende der Hauptschulzeit, bevor sie die Hauptschule verlassen, auf einem Niveau mittlerer Grundschulkompetenzen. Sie haben also 4 Jahre lang, vielleicht 5, in der Schule, wie soll man das sagen, gar nichts gelernt. Manche sind sogar dümmer geworden gegenüber der Grundschulphase. Und man muss sich tatsächlich fragen, was in der ganzen Zeit passiert ist. Was haben die eigentlich getan und gelernt? Was haben die in der Schule in der Zeit gemacht? Und wenn Sie die Fähigkeiten in den Alltag übersetzen, dann muss man sagen, dass diese Absolventen unserer Pflichtschulzeit weder kommunikativ noch rechnend fähig sind, Alltagsoperationen angemessen zu bewältigen. Sie können Informationen in öffentlichen Medien nicht nach Bewertung, Kommentar oder Nachricht unterscheiden. Das Titelbild der Bild-Zeitung ist insofern nicht dekodierbar in der Intention, die der Autor hinter diesem Titelblatt geschrieben hat. Und was Ihre eigene Fähigkeit der Planung Ihres Lebenslaufs betrifft, dann sind Finanzoperationen, die den aktuellen Zeithorizont betreffen, in die Zukunft hinein nicht prognostizierbar. Etwas konkret, was gehe ich eigentlich für Risiken ein, wenn ich einen Ratenvertrag kalkuliere und einen zweiten dazu nehme und einen dritten? Das sind alles Operationen, die auf Stufe 1 und darunter nicht angemessen bewältigt werden. Die zweite Dimension von Bildungsarmut, die man sehen muss, ist Zertifikatsarmut. Das ist nicht dasselbe, schon statistisch nicht dasselbe. Erstaunlicherweise ist der Anteil derjenigen, die die Schule ohne Zertifikate und ohne Abschluss verlassen, nur halb so groß wie die Gruppe derjenigen, denen man Kompetenzen nicht zuschreiben kann. Ich wundere mich immer wieder, wie das funktioniert. Wie zwischen dem Defizit an Kompetenz auf der einen Seite und der Halbierung des Defizits auf der anderen Seite bei den Zertifikaten so etwas passiert. Gleich wie, man muss in einem zertifikatsabhängigen Ausbildungssystem und Beschäftigungssystem, das wir haben, dann natürlich sagen, wer kein Zertifikat hat, ist im Lebenslauf auf der falschen Seite platziert. Er wird erwartbar eindeutig keine qualifizierte Berufsausbildung finden, er wird kontinuierliche Beschäftigungsrisiken haben, er wird wahrscheinlich an Weiterbildung nicht teilnehmen, schon deshalb, weil Weiterbildung eine Perspektive ist, die zum Wertehorizont dieser Gruppe nicht gehört, weil sie von ihr nie erfahren und in ihrem Wert nie anerkannt worden ist. Insofern wird etwas verkürzt die Lebensperspektive H4 und die Vererbung von Hartz IV. Wenn man nicht nur solche Indikatoren des Bildungssystems nimmt, sondern weitere, die man über diese Gruppe in einem weiteren Sinne hat, zum Beispiel die Kinder- und Jugendstudie des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitssurvey, dann kommen andere Merkmale dazu, die zwar nicht immer voll inhaltlich die gleiche Gruppe treffen, das Robert-Koch-Institut hat etwas breitere Altersgruppen untersucht, aber auch das muss man sagen, es gibt nirgendwo so stark wie in dieser Gruppe psychische Auffälligkeiten. Mehr als 20% der 7- bis 17-Jährigen haben das bis zu medizinisch eindeutig identifizierter Depression. Es gibt Störungen des Sozialverhaltens, wie das so schön in der Studie heißt, in einem ganz elementaren Sinne. Die friedfertige Teilnahme an gesellschaftlicher Kommunikation, die Vermeidung von Aggressivität gegenüber den eigenen Peergroups, gegenüber Mitgliedern anderer Gruppen, gegenüber dem Lehrpersonal in Schulen. Wenn Sie Lehrer fragen nach dem Kommunikationsstil in manchen Schularten, Schulklassen, Schulformen, Schulstunden, dann werden Sie Beispiele für eine Sprache finden, die ich hier nicht mal zitierend wiederholen will, weil sie für so unwahrscheinlich gilt, aber doch alltäglich ist. Und schließlich, es gibt für diese Gruppe auch eine statistisch ganz eindeutige höhere Wahrscheinlichkeit für strafrechtlich relevantes Verhalten, für Delinquenz. Auch das ist kein Phänomen, Herr Özdemir hat zu Recht darauf hingewiesen, dass man etwa allein Migranten zuschreiben dürfte, aber es ist für diese Gruppe ein relevantes und erwartbares Phänomen. Diese Themen, die ich Ihnen genannt habe, waren das Problemfeld, auf das sich die Arbeit der Schulkommission dann konzentriert hat. Nach dem Anfangsauftrag, den Herr Poltermann zitiert hat, haben wir hier die Priorität unserer Arbeit gesetzt und das Papier, das wir geschrieben haben, plädiert dafür, in diesem Feld auch die Priorität der Bildungspolitik zu setzen. Wenn man das sieht und so betrachtet, dann muss man zuerst die Frage stellen, ob das eigentlich die richtige Entscheidung war. Ob das ein Thema ist, das primär der Bildungspolitik zugehört oder ob wir nicht tatsächlich eher und zuerst Arbeitsmarktpolitik hätten betreiben und fordern müssen, Sozialpolitik hätten betreiben und fordern müssen oder vielleicht sogar Generalprävention gegen Jugendkriminalität. Warum ausgerechnet die alte pädagogische Vision und Fiktion als seien Bildungsanstrengungen ein Heilmittel gegen solche strukturell stabilen, weitgreifenden Probleme? Sie würden unsere Empfehlung falsch verstehen, wenn wir dabei... Vielen Dank, Herr Özdemir, ich habe es geschafft. Sie würden unsere Empfehlung falsch verstehen, wenn Sie meinten, wir würden gegen Sozialpolitik, gegen eine andere Gesellschaftspolitik, gegen Generalprävention votieren. Aber wir plädieren für Bildung, weil ein Teil der strukturellen Probleme, mit denen diese Gruppe zu tun hat, anders als über Bildungsanstrengungen nicht dauerhaft veränderbar sind. Und das will ich erläutern, indem ich Ihnen erläutern will, was wir für ein Verständnis von Bildung in dieser Kommission entwickelt haben und was im Grunde die Hintergrundprämissen unserer eigenen Empfehlung sind. Das Bildungsverständnis, das wir haben, orientiert sich nicht etwa am klassischen Kanon, also dass wir alle geschlossen gleich ins deutsche Theater gehen und Lessing schauen. Das ist nicht die Pointe, die wir haben. Wir sehen aus diesem Lessingschen Tradition vielleicht einen einzigen wesentlichen und zentralen Punkt als ersten, und das heißt, wir betrachten die Personen, mit denen wir es zu tun haben, die unter Risiko lebende Gruppe, nicht primär als Opfer oder vielleicht als nur als Täter und als Bedrohung friedfertig bürgerlicher Alltagswelten, sondern wir betrachten sie tatsächlich als Subjekte, als handlungsfähige Subjekte, als solche, die Agenten ihrer eigenen Welt werden und werden sollen. Denn nur dann haben sie die Chance, das zu tun, was sie tun könnten und das zu sein, was sie werden könnten. Die Intention, mit der wir uns den, wie ich immer noch finde, fälschlich als Risikogruppe bezeichneten Gruppe nähern, ist deshalb auch nicht das Modell fürsorglicher Kontrolle. Und es ist auch nicht das Modell stellvertretender pädagogischer Entmündigung, sondern es ist eine Intention in unterstützender Absicht. Wir wollen Hilfe anbieten, aber wir wollen nicht die Kontrollinstanz für etwa abweichendes Verhalten werden. Das Ziel, unter dem wir gearbeitet haben, war eben, die Adressaten unserer Arbeit als Akteure ihrer eigenen Welt zu sehen und, weil sie noch nicht in jeder Dimension handlungsfähige Akteure sind, ihnen Lerngelegenheiten anzubieten, dass sie sich zu selbstbestimmten Akteuren bilden können. Wir operieren also mit der Annahme gegen die Dominanz von Sozialpolitik, dass sie nur selbstbestimmt ihr Leben organisieren können, wenn sie sich als handlungsfähig erleben, den basalen Sinn von Bildung wieder erfahren und habitualisieren können, wenn sie Zustimmung und Ermutigung in den Lernprozessen finden, so weit, dass sie sich zur Selbstbestimmung entschließen und wenn sie dabei die Herausforderung durch ernsthafte Aufgaben und einen erkennbaren Standard erfahren, so wie das in Bildungsprozessen möglich ist. Bildung wird also hier und in unserer Empfehlung ganz alltäglich verstanden, als selbstverständige und selbstverständliche Verfügung über kulturelle Basiskompetenzen für Jugendliche, die diese kulturellen Basiskompetenzen nicht wie selbstverständlich im Aufwachsen erfahren. Insofern ist es das erste Ziel, dass sie sich als Gestalter ihrer Welt erleben, ihre eigene Situation erkennen, ihren Handlungsbedarf, ihre Handlungsressourcen sehen, Einschränkungen und Kompetenzen, die dafür notwendig sind. Der abstrakte Name, den der Nationale Bildungsbericht so schön eingeführt hat, Selbstregulationsfähigkeit, bezeichnet das, was hier für uns ist, die Jugendlichen als Gestalter ihrer Welt zu sehen. Sie müssen von der anderen Seite her für die Welt als Akteure erfahrbar werden, denen man Verantwortlichkeiten zurechnen kann. Verantwortlichkeiten, die im Aufwachsen in ganz trivialen Dingen beginnen, der Verlässlichkeit und Pünktlichkeit im Alltag, der Achtung vor der körperlichen Integrität der anderen und vor der Würde der Personen und Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben. Bildung aber und also zuerst in dem Sinne, der klassisch ist, nämlich die Erwartbarkeit meines Verhaltens im Umgang mit anderen zu sichern. Und schließlich, wir wollen diese Fähigkeiten und diese Form der Selbst- und Fremdwahrnehmung so generalisieren, dass die Jugendlichen fähig werden, ihren Lebenslauf als Lernprozess zu gestalten, also von individueller Anstrengung abhängig, kognitiv und lernbereit und nicht etwa normativ und auf Veränderung und Gewalt setzend. Und wenn wir sie selbst als die Akteure ihres Lebenslaufes kompetent machen wollen, dann heißt das gleichzeitig, es geht nicht um eine Verstaatlichung des Problems, sondern um eine in Bildung verankerte Sicherung der Handlungsfähigkeit der Subjekte selbst. Insofern haben wir gesagt, ist Bildungspolitik für dieses Problem unentbehrlich. Man darf das Thema nicht Einzelnen und wenigen Engagierten überlassen und man darf die Schulen nicht mit dem Problem handlungsunfähig allein zurücklassen. Wenn man diese Priorität aber setzt, muss man zwei Randprobleme mit thematisieren, die zentral sind. Und ich weiß nicht, ob ich die der Böll-Stiftung insgesamt sozusagen als Last hinterlegen will oder ich nehme sie nur auf meine eigene Kappe nehmen will. Die erste Option: Wenn man so Prioritäten setzt, muss man deutlich sagen, dass andere Themen nachrangig werden. Ich würde ganz einfach sagen, dass Probleme der Forschung und der Exzellenz der Universitäten darüber nachrangig sind. Dass die Systemfrage an Schulen nachrangig ist und die Auseinandersetzung über Schulstrukturen. Wenn ich sage, dass diese Themen nachrangig sind, dann heißt das nicht, dass ich dafür plädiere, sie zu ignorieren. Es bedeutet aber, dass staatliches Handeln im Bereich der Bildungspolitik erst das Notwendige, das, was wir als die Priorität bezeichnet hat, zu tun hat, bevor es sich den sonstigen, natürlich auch dringlichen Problemen zu widmen hat. Aber die Losung, die mir überzeugender wäre, hieß: Vor dem Luxus steht die Not. Das zweite Problem, das man sich dabei einhandelt, wenn man solche Prioritätenordnung artikuliert, ist, ob es begründungsfähig ist, eine solche Prioritätenordnung herzustellen, ob es Legitimation dafür gibt, die Eliten weniger zu fördern als die Ausgegrenzten, die Universitäten erst nach den Schulen, die Vermittlung von Basiskompetenzen vor der Steigerung von Spitzenleistungen, die Menschen eher in den Blick zu nehmen als die Infrastruktur oder als die Gehälter der Lehrprofession. Man kann so fragen, und jeder, der für Prioritäten plädiert, sieht sich mit dieser Frage konfrontiert, und dann wird die Prioritätenordnung selbst die Priorität der Diskussion. Ich würde auch wieder auf meine Kappe nehmen zu sagen, wenn man eine solche Frage aufwirft, die Prioritätenordnung selbst zu thematisieren, hat man mit dem Prozess der Ausgrenzung schon wieder begonnen, den man gerade als Risiko erfahren und gesehen hat. Meiner Meinung nach besteht der wirkliche Skandal in der Bildungspolitik darin, begründen zu müssen, dass man für die Sicherung kultureller Teilhabe für alle und für die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebenslaufs Priorität beansprucht. Wenn man das begründen muss, hat man das zentrale Argument, das für Bildungsgerechtigkeit spricht, schon verworfen. Denn das zentrale Argument ist, dass Bildungsgerechtigkeit zuerst bedeutet, jedem eine faire Chance zu geben zur selbstbestimmten Teilhabe an Kultur und Gesellschaft. Und zwar das zuerst zu sichern, vor allen anderen Erwartungen, die man an das Bildungssystem formulieren kann, auch vor dem leichtfertigen Versprechen, das man jetzt wieder laut hören kann, wir könnten Aufstieg für alle garantieren. Wenn die Priorität für Bildungsgerechtigkeit selbst noch begründungsbedürftig ist, dann existiert Bildungsgerechtigkeit schon nicht mehr, sondern sie wird zur Disposition gestellt, zugunsten vermeintlich gleichwertiger Ziele. In diesem universalistischen Anspruch würde ich die Prioritätensetzung interpretieren, über die wir gehandelt haben und geschrieben haben. Man muss die Priorität von Bildung für diejenigen sichern, die sie im Aufwachsen nicht wie selbstverständlich erwerben. Hier muss man staatliche Intervention und pädagogische Unterstützung zuerst anbieten, und diese Priorität muss man gegen jede andere vermeintliche Priorität im Bildungsbereich verteidigen. Und das muss man auch dann tun, wenn man für diese Priorität nicht mit dem Wachstum des Bruttosozialprodukts argumentieren kann und wenn man diese Priorität nicht damit begründen kann, dass sie die ökonomische Krise auf Dauer verhindern wird. Beides ist nicht zu erwarten. Insofern bin ich heute beruhigt, dass die Böll-Stiftung diese Priorität formuliert hat. Ich weiß nicht, ob sie sich allen meinen Schlussfolgerungen anschließt, aber ich würde dafür plädieren, diese Schlussfolgerungen so rigide zu verstehen, wie ich sie Ihnen hier vorgetragen habe, weil man nur so die Optionen begründen kann, einen Schwerpunkt zu setzen, der für diese Gruppe gilt, die man als Risikogruppe bezeichnet, die aber unter Risiken lebt, die wir fortschreiben, wenn wir nicht anders handeln. Vielen Dank.